Lasst uns gemeinsam die Bibel aufschlagen und aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 6 lesen. Und ich lade euch ein, gemeinsam mit mir aufzustehen. Lasst uns lesen aus dem 2. Korintherbrief Kapitel 6, beginnend mit Vers 14. Ich werde aus der Schlachter 2000 Übersetzung lesen. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen und ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Tochter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Ich danke dem Herrn für diesen Abend. Ich danke dem Herrn für die wunderbare Einleitung, die perfekte Einleitung, die er gemacht hat durch Bruder Lukuza, durch die Gebetsanliegen, die vorher stattgefunden hat. Denn in den nächsten Minuten, die uns zur Verfügung stehen, möchten wir uns ein wenig mit dem Thema Heiligung beschäftigen. Heiligung, beziehungsweise das rumänische Wort dafür, Sfințire. Heiligung ist ein Thema, das mir in den letzten Wochen und Monaten, das mich viel beschäftigt hat, und ich bete, dass es mich weiterhin noch beschäftigt bis ans Ende meines Lebens. Denn wir möchten in den nächsten Minuten sehen und schauen, wie wichtig, wie notwendig, wie essentiell Heiligung im Leben eines wahren Christens ist. Und wir sehen, dass sich dieser Trend immer mehr entwickelt, auf der ganzen Welt, in mehreren Gemeinden, vor allem in liberalen Gemeinden, dass dieses Thema der Heiligung immer weniger angesprochen wird. Sünde wird immer weniger direkt angesprochen. Und wenn jemand dies tut, wird das als unangenehm betrachtet, als ein Störenfried. Und man predigt vielmehr nur über die Liebe Gottes und es gibt Botschaften. Und wahrscheinlich habt ihr so ähnliche Botschaften gehört wie, Gott liebt dich so wie du bist. Komm zu Jesus Christus so wie du bist. Und ja, das ist wahr, Gott liebt mich so wie ich bin und er nimmt mich auf so wie ich bin, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Und die halbe Wahrheit ist immer noch eine falsche Wahrheit. Denn warum will Gott, dass ich zu ihm komme, so wie ich bin, als Sünder? Er will, dass ich zu ihm komme, damit er mich verändert, damit er aus mir ein neues Wesen macht, damit er meine Sünde wegwäscht, alles Alte neu macht und dass ich die Wiedergeburt erfahre. Deshalb will Gott, dass ich zu ihm komme. Und wir lesen ganz klar in dieser Textpassage, in den ersten zwei, drei Versen, dass Jesus Christus nicht nur will, dass ich zu ihm komme, damit er mich verändert, sondern auch danach soll man diese Veränderung in meinem Leben erkennen. Ich kann nicht mehr so leben, wie ich will. Ich kann nicht mehr in Sünde leben oder nach den Lüsten meines Fleisches, sondern man muss sehen können, dass Jesus mich verändert hat. Und Paulus stellt diese Vergleiche auf zwischen was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander oder Licht mit Finsternis, Christus mit Belial oder Gläubige mit Ungläubige oder der Tempel Gottes mit Götzenbildern. Er stellt diesen großen Kontrast auf und zeigt den Unterschied, der sichtbar sein muss zwischen uns und den Menschen, die ungläubig sind. Zwischen uns heute und wie wir früher waren, bevor der Herr uns errettet hat. Und dies muss man in unserem Leben, in unseren Taten und an unseren Früchten erkennen können. Und Paulus verwendet in Vers 16 dieses wundervolle Bild des Tempels. Und wir alle wissen im Alten Testament, der Tempel war dieses Gebäude, wo Gottes Anwesenheit wohnte, wo Gott anwesend war. Aber im Laufe der Jahre geschah es, dass es gute und schlechte Könige gab, zum Beispiel Amon oder Manasse. Und diese Könige haben nicht nur im ganzen Land Götzen verbreitet, sondern sogar im Tempel Gottes. Sogar der Tempel Gottes war gefüllt mit Götzen, mit falschen und fremden Opfergaben, und sie haben den Tempel entweiht und verunreinigt. Und in einen derartigen Tempel, der unrein ist und entweiht, konnte Gott nicht anwesend sein. Und genau dieses Bild verwendet Paulus, um uns zu zeigen, Gott will in uns wohnen. Denn der Tempel im Neuen Testament ist nicht mehr ein Gebäude, sondern der Tempel, wie wir gelesen haben, sind wir. Mein Leib und euer Leib. Gott will in uns wohnen. Aber damit er in uns wohnen kann, muss auch unser Tempel rein sein. Unser Tempel muss befreit sein von Sünde. Unser Tempel muss befreit sein von fremden Götzen. Ansonsten ist Gott nicht anwesend in uns. Er kann lediglich von außen auf uns einwirken durch den Heiligen Geist, der uns zurechtweist und uns dazu motiviert, Buße zu tun. Wie David sagte, die Hand Gottes drückte auf mir und Gott motivierte ihn und bewegte ihn dazu, dass er Buße tat. Und wir alle kennen diese Erfahrung, dass wir uns in Sünde befinden und wir spüren, dass Gottes Anwesenheit nicht mehr in uns ist. Und in dem Moment, wo wir um Vergebung bitten, mit Reue kommen vor Gott, er uns vergibt und reinigt, spüren wir wieder die Vergebung, wir spüren wieder, dass er in unserem Leben ist, in unserem Tempel ist. Das bedeutet, dass ein wahrer Christ dafür sorgen muss, dass der Tempel Gottes, unser Leib, immer und jeden Tag rein ist. Dieser Heiligungsprozess ist ein täglicher Prozess, der beginnt nach unserer Wiedergeburt und erst aufhört, nachdem wir dieses Leben verlassen. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, den Gott alleine in uns machen kann. Wir können nicht viel tun. Ich kann mich nicht selber waschen. Ich kann mir nicht die Kleidung ändern, um mich zu heiligen, sondern Gott persönlich kann dies machen. Was bedeutet, dass wir von ihm abhängig sind und auf ihn angewiesen sind. Paulus sagt des Weiteren, zum Beispiel in Vers 17 und 18, dass er unser Gott sein will und dass er unser Vater sein will und wir seine Kinder, seine Söhne und seine Töchter. Das bedeutet, dass er unser Eigentümer ist, dass er die Autorität über uns hat. Er hat uns teuer erkauft und wir gehören ihm. Und wenn unser Tempel ihm gehört, dann bedeutet das, dass Gott derjenige ist, der entscheidet, was hineingehört und was nicht hineingehört, was Sünde ist und was Götzen sind und was gut ist, welche Früchte gut sind. Das bedeutet, dass nicht wir entscheiden, was richtig und was falsch ist, sondern Gott alleine. Deshalb müssen wir immer und täglich erneut auf Gott zukommen, um zu erfahren, was ist falsch in meinem Leben. Und es sind nicht nur die Sünden, die uns alle bekannt sind. Es sind nicht nur die Gebote, die wir einhalten müssen, die schwarz auf weiß stehen. Wir sollen nicht stehlen, nicht lügen, nicht morden, nicht Ehebruch begehen. Es sind nicht nur diese offensichtlichen Sünden, die ein Problem sind, sondern es gibt auch diese Dinge, denn Gott geht einen Schritt weiter. Es gibt diese Dinge, die an sich keine Sünde sind. Es gibt diese Aktivitäten, diese Beschäftigungen, diese Dinge, die meine Zeit verbrauchen, die an sich keine Sünde sind. Aber wenn ich sie mehr schätze, wenn ich sie mehr liebe als die Gemeinschaft mit Gott, dann werden sie zu Götzen. Und dann werden auf einmal die Dinge, die an sich keine Sünde sind, eine Sünde. Und Gott will auch diese Götzen aus unserem Tempel rausholen. Er will sie rausschmeißen und anstelle dieser Götzen, anstelle dieses Hohlraumes, der entsteht, will er den Raum füllen mit seinem Heiligen Geist, mit seinen Früchten und mit den Taten, die er uns vorbereitet hat. Nun, Paulus sagt auch im letzten Vers, den wir gelesen haben, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit. Wann findet diese Vollendung statt? Wann können wir sagen, ich habe das Ziel erreicht, ich bin zu 100% heilig? Nun, wenn Gott der Eigentümer ist, wenn Gott der Herr über meinen Tempel ist, dann ist auch er derjenige, der sagt, ob ich vollkommen bin oder nicht, ob ich die vollkommene Heiligkeit erreicht habe oder nicht. Und meine Lieben, dieser Heiligungsprozess hört in unserem Leben nie auf. Der Heiligungsprozess hört erst dann auf, wenn wir dieses Leben verlassen, wenn wir in den Himmel übergehen und das Leben hier vorbei ist, erst dann endet dieser Heiligungsprozess. Und Gott ist auch derjenige, der den Maßstab setzt. Denn es ist eines, mich mit Paulus zu vergleichen, der gesagt hat, tretet in meine Fußstapfen. Und es ist etwas komplett anderes und eine komplett andere Dimension, mich mit Gott zu vergleichen. Und das ist genau, was Petrus gesagt hat in 1. Petrus Kapitel 1, beginnend mit Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Und das ist genau das, was Paulus zu Beginn auch geschrieben hat, dass ein Unterschied sichtbar sein muss in uns. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandeln. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Unser Maßstab ist also Gott. Und wenn wir auf Gott schauen, meine Lieben, ich glaube, dann finden wir immer etwas, was wir verbessern könnten. Dann finden wir immer etwas, was gereinigt und geheiligt werden muss. Und ich möchte aber nicht, dass wir uns diesen Heiligungsprozess, diese Reinigung Gottes wie ein nötiges Übel betrachten, wie etwas Unangenehmes und wir müssen es tun, weil Gott es von uns verlangt und wir haben keine andere Wahl, denn wir wollen eines Tages in den Himmel gelangen, dass es etwas Unangenehmes für uns ist. Liebe Geschwister, wir haben in der Bibel, wir haben um uns herum viele Wunder. Wir haben in der Bibel Wunder, wie Gott geheilt hat, wie Gott Tote auferweckt hat, wie er das Meer gespalten hat, wie er das gesamte Universum erschaffen hat. Und das alles sind wunderbare Wunder, gepriesen sei der Herr. Aber es gibt ein Wunder, das größer ist als alle anderen Wunder. Ein Wunder, das all diese Dinge verblassen lässt. Und dieses Wunder ist das Wunder der Neugeburt. Warum? Denn für die Erschaffung des Universums musste Christus nicht sterben, aber für die Reinigung meiner Sünden sehr wohl. Damit ich die Neugeburt erfahren kann, musste Christus bezahlen und er teuer bezahlt. Und dieses riesengroße Wunder ist nicht nur ein einzelnes Ereignis in meinem Leben, sondern ich kann es jeden Tag erfahren. Ich kann es jeden Tag erleben. Ich kann es erleben, indem ich vor Gott komme, der mich reinigt und heiligt und Schritt für Schritt mich verändert, um mehr und mehr wie Jesus Christus zu werden, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist das größte Wunder, das es jemals gegeben hat. Und wir dürfen Teil dieses Wunders sein. Wir haben diese Gnade, Teil dieses Wunders zu sein und zu erleben, wie ich eine Handvoll Erde, ein Mensch, der nur Sünde kennt, der tot war in seiner Sünde, jetzt wiedergeboren bin und Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr wie Christus bin. Christus näher werde, Christus ähnlicher werde. Und dies kann man auch in meinen Taten sehen. Dies ist auch sichtbar in meinem Wandeln. Das können die Menschen um mich herum sehen. Ich kann für sie ein Zeugnis sein. Liebe Geschwister, Heiligung ist essentiell und lebensnotwendig für jeden Christen. Wenn wir aufhören, uns zu heiligen, wenn wir aufhören, in die Präsenz Gottes zu kommen und ihn zu fragen, was muss an mir geändert werden? Welche Götzen müssen entfernt werden? Welche Sünde steht mir im Weg? Dann kann es sehr schnell geschehen, dass wir auf den falschen Weg geraten. Dass wir auf den falschen Weg geraten und nicht mehr auf das Flüstern des Heiligen Geistes hören. Wie kann ich behaupten, dass Jesus mein Herr ist, wenn ich ihm nicht totale Kontrolle gebe über mein Leben? Wenn ich ihm nicht Kontrolle gebe über das, was falsch ist? Und ich weiß, es ist unangenehm. Es ist unangenehm, wenn Jesus Dinge entfernen will, die mir gefallen, die mir Spaß machen, die mich unterhalten. Aber wenn er der Herr ist, wenn er derjenige ist, der die komplette Weisheit hat und weiß, was richtig für mich ist, dann wird er wohl wissen, was das Beste für mich ist, was das Beste für meine Seele ist, für meine Heilsgewissheit, damit ich auf den richtigen Weg bin. Wie kann ich es wagen, mich ein Christ zu nennen, wenn ich nicht leben will wie Christus? Ich kann mir nichts vorspielen. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ich kann nicht versuchen, Kompromisse zu machen, sondern ich kann nur einem dienen und ich kann nur einen lieben. Entweder den Herrn Jesus Christus oder Mammona, wie Jesus es sagt in Matthäus Kapitel 6. Deshalb, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, lasst uns diesen Punkt ernst nehmen. Liebe Jugendliche, es ist wunderbar, dass wir uns für den Herrn entschieden haben, aber es reicht nicht, uns nur einmal für ihn zu entscheiden. Wir müssen uns jeden Tag, tagtäglich für ihn entscheiden und aufs Neue in seine Gegenwart kommen. Aufs Neue auf ihn hoffen und ihn darum bitten, dass er uns heiligt und uns fernhält von Sünde und von Götzen. Dass er unseren Tempel reinigt und sauber hält, damit er in uns wohnt und damit er uns leiten kann auf seinem Weg. Und ich sage, der Herr möge uns helfen. Amen. Es folgt nun ein weiteres Lied einer Gesangsgruppe, die gebildet ist von zwei Gruppen. Sie möchten den Herrn preisen mit einem Lied. Der Herr segne Sie und auch uns alle. Amen.